Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schlag gerne mit mir auf Jesaja Kapitel 53, beziehungsweise Jesaja 52. Wir werden heute zwar nur die letzten drei Verse uns anschauen aus Jesaja 53, aber ich möchte zum Abschluss der Freizeit, zum Beginn dieser Predigt nochmal den gesamten Abschnitt lesen. Jesaja 52, ab Vers 13. Siehe! Mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und jetzt der Abschnitt für die heutige Predigt. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es wurde lange verhandelt. Die ganze Nacht. Um 8:30 morgens öffnen sich endlich die Türen des Konferenzsaals. Etwa ein Dutzend gut gekleidete Männer und Frauen kommen nach draußen. Sie wirken müde, sie haben Ringe unter den Augen. Aber hinter den müden Augen sieht man ein erleichtertes Lächeln bei allen. Vertreter beider Seiten treten vor die Presse, die ungeduldig die ganze Nacht vor dem Konferenzsaal gewartet hat. Und den hingestreckten Mikros sagen Vertreter beider Seiten, man sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Am Ende habe man eine Lösung gefunden, die für beide Konzerne fast optimal sei. Selten sei man so zufrieden nach Verhandlungen gewesen. Es ist eine richtige Win-Win-Situation. Win-Win-Situation, das sind Situationen, wo Menschen oder Gruppen miteinander etwas planen und am Ende haben beide Seiten gewonnen. Besser geht es nicht. Es gibt nur Gewinner. In gewissem Sinn zeigen uns die letzten drei Verse von Jesaja 53 eine solche Situation. Eine Situation, aus der alle Beteiligten als Sieger hervorgehen. Es ist sogar mehr als das. Ja, bei allen anderen Win-Win-Situationen geht es um irgendwelche zeitlichen Vorteile. Ja, um geschäftliche Vorteile zum Beispiel, politische Vorteile. Hier am Ende von Jesaja 53 geht es um ewige Königsherrschaft, geht es um ewiges Leben, geht es um ewiges Glück. Es geht um alles. Ja, mittendrin sehen wir Gott, den Vater und Gott, den Sohn. Um den Sohn geht es vor allem. Aber daneben, das werden wir sehen, geht es eben auch um dich und um mich. Und wenn wir so wollen, haben wir eine kosmische, eine ewige Win-Win-Situation. Ja, es ist sogar interessant, dass Vater und Sohn hier ja im gesamten Kapitel als Personen unterschieden werden. Wir wissen aus der gesamten Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind zusammen der eine ewige Gott. Aber hier betont die Bibel sie als zu unterscheidende Personen. Eine kosmische, eine ewige Win-Win-Situation. Und so eine Situation ist doch erstmal gar nicht zu erwarten, nach dem, was wir vorher gehört haben in Jesaja 52 und 53. Der Vater zum Beispiel ist ja der, der den Tod seines Sohnes geplant hat. Vers 4 lesen wir, dass Jesus von Gott geschlagen und geplagt wurde. Vers 6 lesen wir, dass der Herr, der Vater, alle Schuld auf den Sohn warf. Ja, es ist bitter, was hier passiert. Und der Sohn ist der, der das alles durchgemacht hat. Ich könnte jetzt das ganze Kapitel nochmal zitieren. Er ist entstellt, voller Schmerzen, durchbohrt, zerschlagen, misshandelt, geschlagen, getötet, begraben. All das hat der Sohn durchgemacht. Und wir? Übertreter werden wir genannt. Kranke Schafe, umherirrende Schafe. Kurz, wir haben einen Vater, der ein riesiges Opfer bringen muss. Wir haben einen Sohn, der leidet als Gottesknecht. Und wir haben kranke, sündige, umherirrende Menschen. Keine Win-Win-Win-Situation, sondern erstmal scheinbar Lose-Lose-Lose. Verlieren auf allen Seiten. Aber was wie die größte Niederlage Gottes aussah, war in Wirklichkeit sein größter Sieg. Und was wie das Ende aller Hoffnung für uns Menschen aussah, wurde zu unserer einzigen Hoffnung. Nämlich dann, wenn wir das Ende betrachten. Wenn wir uns anschauen, was am Ende unterm Strich steht. Und deswegen lautet mein Thema für heute Morgen, was der Tod des Knechtes unterm Strich bewirkt hat. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen, die der Tod des Knechtes unterm Strich bewirkt hat. Erstens, der Vater des Knechtes bekommt Freude. Zweitens, der Knecht selbst bekommt Belohnungen. Und drittens, die Kinder des Knechtes bekommen Gerechtigkeit. Der Vater des Knechtes bekommt Freude, der Knecht selbst Belohnungen und die Kinder des Knechtes Gerechtigkeit. Es geht hier ja los in diesem Abschnitt in Vers 10 mit dem Vater. Ist der erste, der erwähnt wird. Vers 10a, aber dem Herrn gefiel es, ihn, also den Sohn, den Knecht zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Ja, wir lesen hier also, dass der Vater sich freut. Dem Vater gefällt das, was er hier sieht. Das ist mein erster Punkt. Der Vater des Knechts bekommt Freude. Was ist es, was ihm hier gefällt? Worüber freut er sich? Es gefällt ihm, lesen wir hier, dass sein Sohn leidet. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch überraschend, oder? Welchem Vater gefällt es, wenn sein Kind leidet? Welchem Vater gefällt es, seinem Kind Leid zuzufügen? Und welchem Vater gefällt es, seinem Kind das schlimmstmögliche Leid zuzufügen? Wir lesen hier, das ist ausgerechnet Gott, der Vater. Der Gott, der von sich sagt, dass er Liebe ist, dem gefällt so etwas? Das führt uns zu zwei sehr unangenehmen Fragen. Zwei Fragen, die wir uns stellen müssen und denen wir uns jetzt stellen wollen. Und die erste unangenehme Frage lautet, ist Gott etwa ein Sadist? Ja, natürlich wehrt sich in uns Christen alles, so etwas zu denken und das zu Recht. Aber auf der anderen Seite steht das nicht hier? Gott genießt es, seinen Sohn leiden zu lassen? Das gleich ganz am Anfang ganz, ganz klar zu machen. Gott ist kein Sadist. Aber wie kann man dann diese verwirrende Aussage verstehen? Und ich glaube, am besten kann man sie verstehen, wenn ich euch zwei Beispiele gebe. Stellt euch vor, da ist ein Vater und er ist zu Gast auf einer Abschlussfeier, wo seine Tochter Abschluss macht. Also Realschulabschluss oder Abifeier. Und vorne steht jetzt seine Tochter und sie hat einen richtig guten Abschluss gemacht. Und sie darf sogar die Rede für ihre Klasse halten. Und der Vater sitzt im Publikum und er lächelt. Ist richtig stolz auf seine Tochter. Er denkt sich, oh, wenn ich mir das so angucke, ist es wirklich etwas aus ihr geworden. Und während sie so da vorne steht, denkt er über die Jahre ihrer Kindheit und Jugend nach. Und er denkt so zurück an all die Zeiten, wo die Tochter halt nicht das gemacht hat, was er wollte. Wie oft musste er konsequent sein? Wie oft musste er schimpfen? Wie oft war das alles anstrengend? Wie oft musste er manchmal sogar strafen? Wie oft hat seine Tochter vielleicht sogar geschluchzt, Papa, du hast mich gar nicht lieb. Obwohl der Vater das alles getan hat, gerade weil er seine Tochter lieb hat. Aber jetzt steht sie eben da vorne, sie ist groß. Und diese ganzen Dinge aus der Vergangenheit, die ziehen so vor dem inneren Auge des Vaters vorbei. Und er denkt sich, damals war das oft so anstrengend und so hart. Aber im Rückblick bin ich froh, dass ich das so gemacht habe. Es hat sich gelohnt. Im Rückblick freut er sich, dass er so viel in die Erziehung investiert hat. Warum? Weil er in diesem Moment seine Tochter da vorne sieht und sich denkt, dafür hat sich das alles gelohnt. Ja, wenn wir jetzt die Frage stellen, hat es diesem Vater Freude gemacht, seine Tochter zu erziehen? Dann lautet die Antwort nein und ja. Nein, denn es war oft anstrengend und hart und er hat es oft nicht gemocht in der Situation. Aber ja, wenn er auf das Ergebnis blickt, dann gibt es sehr viel Grund zur Freude. Ähnlich ist es bei Gott. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Ja, da ist ein Chefarzt und eigentlich war der ganze Tag ruhig gewesen, aber plötzlich Alarm. Da ist eine Mutter, die steht kurz vor der Geburt, aber jetzt droht das Kind im Bauch zu ersticken. Das muss jetzt alles sehr schnell gehen, er eilt zur Notoperation, nichts ist wirklich vorbereitet. Normalerweise achtet er beim Kaiserschnitt darauf, dass das alles möglichst ohne große Narben abgeht. Aber jetzt kann er wenig Rücksicht darauf nehmen, das Ganze ist nichts für schwache Nerven. Und Minuten später hat er das Kind in der Hand und es wird sofort beatmet und ein paar Minuten später steht fest, es geht alles gut. Das Kind hat gelitten, die Mutter hat es richtig erwischt, sie würde eine Weile brauchen, bis sie sich davon erholt hat, aber der Arzt weiß, es gab keinen anderen Weg. Und als der Chefarzt dann völlig fertig aus dem OP kommt, fällt ihm der Vater des Kindes mit Tränen in den Augen um den Hals und sagt, danke, vielen Dank. Er ist auch völlig fertig, aber auch unglaublich froh. Und dann kommt der Arzt irgendwann heim und seine Frau fragt ihn, wie war dein Tag? Und er sagt, naja, erst war es unspektakulär, aber dann war es wunderschön. Warum? Weil der Chefarzt genossen hat, was da in der Situation passiert ist. Weil er es genossen hat, der Mutter das alles anzutun? Nein. Aber weil er das Ganze vom Ergebnis her bewertet. Weil er sieht, dass nach all dem Leid alle lachen. Zwei Beispiele, um euch zu zeigen, um euch vielleicht etwas nachvollziehen zu lassen, wie Gott es gefallen hat, Jesus leiden zu lassen. Ich meine, die beiden Beispiele hinken. Väter und Chefärzte haben anders als Gott der Vater nie das ganze Bild. Und Gott, der Vater, hat natürlich immer das ganze Bild. Väter und Chefärzte und alle anderen Menschen machen Fehler. Gott macht keine Fehler. Aber was bedeutet das alles jetzt ganz konkret für den Satz, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen? Wisst ihr, Gott freut sich nicht über das Leid an sich, was sein Sohn erfahren hat. Ja, er hat nicht gejubelt, als sie ihn ausgepeitscht haben. Er hat nicht gejubelt, als sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt haben, sodass ihm das Blut in die Augen lief. Er hat es nicht genossen, als sein Sohn unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen ist. Nicht als sie ihm die Nägel durch die Gliedmaßen geschlagen haben. Und schon gar nicht, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er freut sich über das Leid, weil er weiß, was für ein riesiger Segen am Ende dabei rauskommt. Er wusste, sein Plan würde funktionieren. Und in diesem Sinn gefällt ihm das Leiden seines Sohnes. Da stellt sich noch eine andere unangenehme Frage. Es heißt hier ja, aber dem Herrn gefiel es, ihn, den Sohn, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Ja, wir lesen hier, dass der Vater der ist, der das Leiden seines Sohnes bewirkt hat. Bedeutet das nicht, dass Gott jetzt der Autor der Sünde ist? Bedeutet das nicht, dass Gott der ist, der das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte selbst begangen hat? Und auch hier wieder ein ganz, ganz klares und eindeutiges Nein. Aber warum? Das Neue Testament und auch hier dieser Abschnitt, sie machen klar, der Tod des Sohnes war Gottes Plan. Und gleichzeitig macht die Bibel klar, dass die Juden und die Römer zu 100% verantwortlich und schuldig daran waren und nicht Gott. Gott hat den Tod seines Sohnes geplant, übrigens schon vor Grundlegung der Welt. In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir, dass Jesus, das Lamm, geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Es war Gottes Plan. Und trotzdem ist er in gar keiner Weise verantwortlich für die Sünden der Menschen, die das ausgeführt haben. Ich weiß, dass das vielleicht in unserem Kopf manchmal nicht so ganz hundertprozentig zusammengeht. Wie kann Gott etwas planen? Aber die Verantwortung für all die Sünde lastet zu 100% auf den Menschen. Aber in der Apostelgeschichte haben wir gleich zwei Stellen, wo die Bibel das genau so lehrt. In seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Petrus sagt also, es war Gottes Plan, Gottes Ratschluss, dass Jesus gestorben ist. Und dann sagt er weiter, den habt ihr Juden, die ihr gerade zuhört, genommen und durch die Hände der Gesetzlosen, also durch die Hände der Römer, ans Kreuz geschlagen und getötet. Es war Gottes Plan, aber die Schuld und die Verantwortung der Menschen. Und zwei Kapitel später, damit wir es wirklich begreifen, in Kapitel 4 lesen wir es ganz ähnlich. Da haben wir das erste Gebet, was uns von der neutestamentlichen Gemeinde überliefert ist. Einige Jünger sind festgenommen worden und die Gemeinde betet in Apostelgeschichte 4, Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Das war eine Verschwörung der Menschen. Und dann, Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Es ist Gottes Plan. Gottes Plan, aber die Schuld und die Sünde und die Verantwortung der Menschen. Der Tod seines Sohnes war Gottes Plan von Grundlegung der Welt an. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Karfreitag. Direkt nach dem Sündenfall hatte Gott schon Jesus angekündigt, dem die Schlange, der Teufel zwar in die Ferse stechen würde, aber der dann der Schlange den Kopf zertreten würde. Das war Gottes Plan. Aber für keines der Verbrechen war oder ist er verantwortlich. Es war allein die Schuld dieser unheiligen Allianz aus jüdischen Leitern und römischen Besatzern. Und das, was hintenbei herauskam, das bringt Gott zum Jubeln. Darüber freut er sich, das gefällt ihm. Denn er sieht, das Ganze hat sich gelohnt. Nicht nur für den Vater, für den, sondern auch für den, der so heftig gelitten hat. Nämlich für den Sohn, für den Knecht. Und das ist der zweite Punkt. Der Knecht, er selbst bekommt Belohnungen. Der Knecht wird zum Lamm für die Schafe, die in die Irre gehen. Das ist die Botschaft der ersten 9 Verse. Wir haben das in den vergangenen Tagen immer wieder gehört. Und wir wissen natürlich, wir stehen auf der anderen Seite der Geschichte, wir wissen, dass die ganze Geschichte auch für den Knecht gut ausging. Aber versetzen wir uns nochmal in den Kämmerer. Bis dahin wusste man das noch nicht, wenn man nur von Anfang bis Ende gelesen hat und die Lösung noch nicht kennt. Ja, in Kapitel 52, Vers 13, im allerersten Vers unseres Abschnitts, lesen wir von der Erhöhung des Knechtes. Und dann geht es los. Und wir lesen nur noch von Leid und von Erniedrigung. Und der Knecht wird Opfer. Er geht zur Schlachtbank. Er ist unansehnlich. Und am Ende ist er tot. Das ist das, was der Leser nach 9 Versen weiß. Aber wenn er aufmerksam gelesen hat, dann hat er noch im Hinterkopf, was in Kapitel 52, Vers 13 stand. Ja, der Knecht wird über alles erhöht. Er kommt ganz nach oben, über alle anderen drüber, höher als jemals zuvor. Und erst jetzt in unserem Abschnitt wird uns gesagt, dass tatsächlich der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Knecht musste zwar ganz unten durch, aber das war nicht das Ende. Und bevor wir uns allerdings anschauen, was der Knecht alles bekommen hat, schauen wir uns kurz an, was der Knecht alles getan hat. Hier in diesen letzten 3 Versen werden nochmal viele Dinge aufgegriffen, die wir schon in den letzten Tagen ausführlich gesehen haben. Vers 10 lesen wir, er hat gelitten. Vers 10 ebenfalls, er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Vers 11, seine Seele hat Mühsal erlitten. Nochmal Vers 11, er, der Gerechte, hat viele gerecht gemacht. Nochmal Vers 11, er hat die Sünden anderer getragen. Vers 12, er wurde dem Tod preisgegeben. Er hat sich unter die Übeltäter zählen lassen und er hat die Sünde vieler getragen. Und dann Vers 12 am Ende, er hat für die Übeltäter gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind alles Dinge, die wir uns in den vergangenen Tagen angeschaut haben. Dinge, die hier angekündigt werden über 700 Jahre, bevor es wirklich passiert ist und die sich erfüllt haben in Jesus Christus im Neuen Testament. Jesus, der an unserer Stelle furchtbares körperliches und noch furchtbareres seelisches Leid erträgt, der stirbt. Und das alles, um stellvertretend für uns die Sünde zu tragen. Halleluja. Und gerade weil diese Dinge in den letzten Tagen immer wieder und wieder kamen, will ich darauf jetzt nicht den Fokus legen. Sondern ich möchte mit euch zusammen vielmehr schauen, was hat der Sohn, der Knecht, als Belohnungen bekommen. Was sind seine Belohnungen? Und dabei ist natürlich die erste Überraschung, wie wir schon gesehen haben, es geht überhaupt mit dem Knecht weiter. Ja, in Vers 8 ist der Knecht ja tot. Da haben wir gestern gehört, er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen oder abgeschnitten. Und in Vers 10 lesen wir jetzt plötzlich wie aus dem Nichts, dass derselbe Knecht lange leben wird. Das absolut Überraschende, gerade für die ersten Leser, die die Lösung eben noch nicht kennen, ist, der Knecht ist wirklich tot und dann wird er leben. Und zwar nicht nur leben, sondern sogar lange leben. Und er wird nicht nur irgendwie leben, es wird ein Leben in vollkommener Freude. Das heißt hier, er wird die Lust sehen und die Fülle haben. Ja, was bedeutet das? Er wird die Lust sehen und die Fülle haben. Ich will es mal negativ ausdrücken. Es bedeutet das genaue Gegenteil von Leid. Wenn du leidest, wir alle kennen diese Erfahrung, dann kann das völlig unterschiedlich aussehen. Du machst dir Sorgen über irgendetwas, du hast Schmerzen, du hast eine schlimme Nachricht bekommen, wie auch immer. Und es gibt aber eine Sache, bei all den unterschiedlichen Formen von Leid, die wir erleben, die haben alle Formen von Leid gemeinsam. Und das ist die Sache, dass jeder, der leidet, der will, dass irgendetwas anders ist. Der Leidende wünscht sich, dass seine Situation sich ändert, damit er eben nicht mehr leidet. Er wünscht sich, dass die Schmerzen aufhören, dass der Grund für die Sorgen verschwindet, dass der Gestorbene zum Leben zurückkehrt, was auch immer. Leiden bedeutet ja, dass irgendetwas in unserem Leben nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Jesus hat das erlebt. Er betete ja, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war nicht möglich. Und deswegen zog der Kelch nicht vorüber. Aber dann, am 3. Tag nach seinem Tod stand Jesus auf. Und 40 Tage später kehrte er triumphal zurück zum Vater. Auferstehung und Himmelfahrt, der Triumphzug des Sohnes. Und jetzt, Vers 11, sieht er Lust und hat die Fülle. Auf Deutsch, jetzt ist er wunschlos glücklich, vollkommen zufrieden. Es gibt jetzt nichts mehr, was der Sohn sich anders wünscht. Alles Leid ist vorbei. Und er regiert als König. Vers 12, darum will ich ihnen die vielen zum Anteil geben. Und er wird Starke zum Raub erhalten. Das ist königliche, militärische Sprache. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles liegt ihm Gott zu Fuß. Jesus Christus beherrscht jetzt die stärksten und mächtigsten Menschen dieser Erde. Sie sind seine Kriegsbeute. All den Mächtigen dieser Welt, die oft Gottes Kinder unterdrücken, ruft Gott in Psalm 2 zu: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und anschließend sagt er an den Sohn gewandt, an den Knecht gewandt: Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Und genau das ist passiert. Durch den Tod des Knechtes, dann seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, Jesus Christus thront als König zur Rechten seines Vaters. Der Knecht lebt, der Knecht ist wunschlos glücklich, der Knecht ist König aller Könige. Was für eine Wendung in dieser Geschichte. Der Vater plant und freut sich, weil sein Plan funktioniert hat. Und der Sohn, der leidet am Anfang als Knecht, aber er triumphiert wunschlos glücklich am Ende. Und wenn man das so hört, dann könnte man ja denken, wir hätten es mit zwei völlig unterschiedlichen Personen zu tun. Ja, hier Gott, der Vater, der Herr, der Planer. Und auf der anderen Seite der Knecht, der das halt macht, was der Vater sagt und dafür reich belohnt wird. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Vater und Sohn müssen unterschieden werden. Die Bibel tut das hier, wir haben das gesehen und an vielen anderen Stellen. Aber sie sind eben auch zusammen der eine wahre Gott. Sie sind nicht zwei Götter. Und so sehen wir auch hier, wie beide aufs Engste zusammenwirken. Es ist eben nicht so, der eine sagt es und der andere macht einfach. Nein, in Vers 10 am Ende lesen wir, dass das Vorhaben des Herrn in seiner Hand gelingen wird. Der Plan des Vaters wird in der Hand des Sohnes funktionieren. In Vers 11, zweite Hälfte, lesen wir, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen. Ja, durch seine Erkenntnis. Das bedeutet, dass der Sohn den Plan des Vaters kannte. Und das gestern auch gehört. Der Sohn wusste, was auf ihn zukommt. Aber Erkennen in der Bibel bedeutet viel mehr als nur zu wissen. Der Sohn kannte den Plan des Vaters so gut. Er war so einverstanden mit diesem Plan. Es war auch sein Plan, könnte man sagen. Es ist der Plan des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sich ein Volk zu erlösen durch den Tod und die Auferstehung des Knechtes. Und am Ende freut sich Gott, der Vater, über den gelungenen Plan. Und der Sohn freut sich über die Königsherrschaft und die reichen Belohnungen. Aber nicht nur der dreieinige Gott hat Grund zur Freude, sondern auch du und ich. Warum? Ich habe bisher eine Sache übergangen, die wir hier lesen. Eine Belohnung, die der Knecht neben all den anderen Belohnungen bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, welche. Vers 10 heißt es, der Knecht wird Nachkommen sehen. Und das ist verwirrend. Denn Jesus war nie verheiratet. Nicht vor seinem Tod und seiner Auferstehung, auch nicht danach. Und deswegen sehen wir auch im Neuen Testament, dass seine Nachkommen keine biologischen Nachkommen sind, sondern adoptierte Nachkommen. Er hat sie nicht irgendwie biologisch gezeugt, sondern er hat alles am Kreuz vollbracht, um sie zu adoptieren. Und diese adoptierten Kinder, diese Nachkommen, von denen wir hier lesen, das ist niemand anders als du und ich. Aber um zu Gottes Familie zu gehören, müssen wir gerecht sein, wie Gott gerecht ist. Und deswegen gibt es nicht das eine ohne das andere. Kinder Gottes können wir nur als Gerechte sein. Und als Gerechte sind wir dann Kinder Gottes. Und das ist mein dritter Punkt. Die Kinder des Knechts, sie bekommen Gerechtigkeit. Du und ich, wir bekommen durch das alles, was der Knecht getan hat, das, was es am meisten fehlt. Gerechtigkeit. Vers 11 am Ende, der Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Wie kann man das Evangelium so kurz wie möglich auf den Punkt bringen? Wie kann man das, was wir in den letzten Tagen wieder und wieder gehört haben, kurz und bündig zusammenfassen? Der Gerechte nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich, damit wir Ungerechten gerecht werden. Der Gerechte nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich, damit wir Ungerechten gerecht werden. Martin Luther hat das den fröhlichen Wechsel oder den fröhlichen Tausch genannt. Ja, für den Knecht war das alles unglaublich hart, aber für uns ist es unglaublich fröhlich. Stell dir mal vor, du bist 17 Jahre alt. Dein Vorstrafenregister hat schon eine gute Länge. Du bist völlig entfremdet von deiner eigenen Familie. Dein Leben hast du richtig gegen die Wand gefahren, noch bevor es richtig losging. Du hast keine Freunde und wenn du morgen sterben würdest, wüsstest du nicht eine Person, die auf deine Beerdigung kommen würde. Und heute stehst du vor Gericht für all das, was du getan hast. Und die Anklageschrift wird verlesen. Und es hört gar nicht mehr auf. Anfangs willst du dich noch wehren, willst du dich verteidigen, willst du dich rechtfertigen. Ja, man muss das verstehen, ich hatte ja eine schwere Kindheit und ich habe mich ja auch entschuldigt. Ja, aber denk doch dran, wie viel Gutes ich auch gemacht habe. Aber es geht unerbittlich weiter mit dieser Anklageschrift. Und irgendwann ist dein Widerstand gebrochen. Und resigniert versinkst du auf deinem Stuhl. Sünde für Sünde kommt ans Licht. Und du wirst so einen Seitenblick auf deinen Anwalt, der sitzt nämlich neben dir. Und du weißt, er soll richtig gut sein. Er soll sogar der Beste sein. Warum er ausgerechnet dich verteidigt, du hast keine Ahnung. Du hast ihn einfach gefragt, der hat zugesagt. Ohne Honorar, für nichts. Aber da paukt auch er dich nicht mehr raus. Das geht gar nicht. Das hast du irgendwann eingesehen. Dann steht er irgendwann auf, nachdem die Anklageschrift zu Ende gelesen ist, und sagt, der Angeklagte bekennt sich schuldig in allen Anklagepunkten. Aber egal wie hoch die Strafe ist, ich übernehme sie. Ich zahle sie. Ich sitze sie ab. Man kann eine Stecknadel im Gerichtssaal fallen hören. So etwas hat es noch nie gegeben. Ein Anwalt verteidigt seinen Angeklagten, das ist klar. Aber dass er ihre Strafe übernimmt, dass der Ungerechte als gerecht entlassen wird, das ist in unserem Rechtssystem unvorstellbar. Aber im Gerichtssaal des lebendigen Gottes ist es Realität für jeden Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt. Aber bleiben wir nochmal in diesem irdischen Gerichtssaal. Es ist mucksmäuschenstill. Du blickst langsam auf. Starrst deinen Anwalt fassungslos an. Der Richter hat den Mund offen und dann macht er ihn wieder zu. Der Staatsanwalt macht Anstalten zu protestieren, aber was soll er sagen? Und als der Richter dann seine Worte wiedergefunden hat, dann sagt er, der Angeklagte ist schuldig in allen Anklagepunkten. Er wird verurteilt zu einer sehr, sehr hohen Strafe. Die Strafe ist bereits abgegolten. Angeklagter, du darfst gehen. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Du schaust den Anwalt einfach nur an. Danke, ist alles, was über deine Lippen kommt. Aber der Anwalt, der schaut dich an. Und dann nimmt er dich in den Arm und flüstert dir ins Ohr. Wenn du willst, bist du ab jetzt mein Sohn. Und du darfst in mein Leben kommen. Du darfst in meinem Haus leben. Du darfst von meinem Tisch essen. Du bist Erbe von allem, was ich habe. Weißt du schon, der Freispruch ist alles. Sprengt alles, was normal wäre. Aber die Adoption in seine Familie, die setzt dem Ganzen die Krone auf. Aber genauso ist es im Großen zwischen dir und Gott. Jesus hat nicht nur deine Sünden getragen und dich gerecht gemacht. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Oder wie Jesaja es hier schreibt, du bist einer seiner Nachkommen. Du bist einer seiner Kinder. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da wollte ich den dritten Punkt nennen. Die Kinder, die Knechte des Knechts bekommen Gerechtigkeit. Ja, also erstens der Vater des Knechts und dann der Knecht selbst. Und dann im dritten Punkt die Knechte des Knechts, also wir. Und es stimmt, das Neue Testament zeigt uns, dass wir jetzt durch den Glauben Jesus gehören. Er hat uns am Kreuz erkauft, erlöst. Aber auch wenn das stimmt, ja, wir sind tatsächlich auch Knechte des Knechts. Aber ich habe festgestellt, wir werden hier eben nicht als Knechte bezeichnet. In diesem gesamten Abschnitt ist einer Knecht. Und das ist Jesus. Und wir sind seine Nachkommen, seine Kinder. Nicht nur sein Eigentum, Mitglieder seiner Familie. Und Paulus schreibt über den Unterschied zwischen Knechten und Kindern in Römer 8, Vers 15. Da heißt es, das ist eben gelesen, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ja, unsere Beziehung zu Gott ist nicht von einer Furcht geprägt, wie sie ein Sklave, ein Knecht vor seinem Herrn hat, sondern diese Beziehung ist geprägt von Liebe und Vertrauen, wie es ein Kind zu seinem Vater hat oder zumindest haben sollte. Wir dürfen wegen Jesus zu Gott aber Vater sagen. Weil er uns am Kreuz zu seinen Nachkommen gemacht, adoptiert hat. Und Paulus schreibt dann weiter in Römer 8. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wisst ihr, Kinder haben gegenüber Sklaven, gegenüber Knechten zwei Vorteile. Erstens, sie werden von ihren Eltern nicht in erster Linie besessen, sondern geliebt. Ihre Beziehung ist nicht von Angst geprägt, sondern von Vertrauen. Hier stell dir mal einen Sklaven vor, der auf den Schoß seines Herrn springt. Ja, oder einen Angestellten in einer Firma, der das bei seinem Chef macht. Eine skurrile Vorstellung. Meine Tochter macht das bei mir. Sie springt auf meinen Schoß und zwar mit Anlauf und mit einem Lachen im Gesicht. Und mit dem vollen Vertrauen, dass ich mich darüber freue. Und das Zweite, was Kinder gegenüber Knechten für einen Vorteil haben, ist, sie bekommen irgendwann alles. Alles, was ihren Eltern gehört. Und deswegen spricht Paulus davon, dass wir Miterben sind. Der neue Himmel und die neue Erde sind nicht einfach schön. Sie sind ein Erbe für dich, weil du Gottes Kind bist, in seine Familie adoptiert, sein Nachkomme, wie Jesaja 53 es sagt. Und das alles gilt, wie Paulus schreibt, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir haben es auch immer wieder gesehen, dieser Weg nach unten, bevor es dann ganz nach oben geht. Das ist nicht nur der Weg Jesu. Das ist auch der Weg seiner Nachkommen, seiner Kinder, seiner Erben. Am Ende sind wir alle Gewinner, der dreieinige Gott, du und ich. Aber bis dahin wartet das Kreuz. Es wird mich viel kosten, sagt Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod. Und er sagt dann aber auch, ihr als Kinder, ihr müsst es euch auch bereit sein, es euch etwas kosten zu lassen. Es kann euch Beliebtheit kosten, es kann euch den Job kosten, es kann euch Freundschaften kosten, es kann euch Beziehungen in der Familie kosten, es kann euch sehr viel Geld kosten, es kann euch irgendwann sogar das Leben kosten. Uns kostet es aktuell recht wenig, zumindest die meisten von uns. Aber weißt du, es gibt Geschwister von uns in anderen Teilen der Welt, die kostet es gerade sehr, sehr viel. Die sind gerade jetzt, gerade heute auf diesem Weg nach unten. Hinter Jesus her. Und wenn es auch uns relativ wenig kostet gerade, bleibt das vielleicht nicht so. Aber egal, ob es uns gerade viel oder wenig kostet, du musst dir die Frage stellen, bin ich bereit, mir es etwas kosten zu lassen? Bin ich bereit, hinter Jesus her mein Kreuz auf mich zu nehmen? Der Liederdichter Isaac Watts dachte in einem seiner Lieder nach über den Weg von Jesus nach unten. Und er dachte auch über die Frage nach, was das für uns bedeutet. Und so dichtete er sie an, sein dorngekröntes Haupt. Aus seinen Wunden quillt sein Blut und wer an solche Liebe glaubt, dem kommt sein Kreuzesschmerz zugut. Und was bleibt? Was heißt das für uns? Was ich zum Dank auch gebe dir. Die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Amen.